Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa in Frankfurt, Lars Saabye Christensen, einer der herausragendsten norwegischen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Soeben oder vor kurzem ist sein jüngster Roman in deutscher Übersetzung erschienen, Die Spuren der Stadt. Und ich darf an dieser Stelle etwas intim werden, insofern, als ich Ihnen verraten darf, dass es eines meiner liebsten Bücher der letzten Jahre geworden ist. Und warum dem so ist, werden wir hoffentlich oder vielleicht im Gespräch mit dem Autor klären können. Herzlich willkommen, Lars Saabye Christensen.
Danke, vielen Dank.
Ich möchte noch hinzufügen, dass dieser Roman übersetzt worden ist von Christel Hillebrand auf herausragende Art und Weise, muss man sagen. Lars Saabye Christensen, Sie sind Teil von rund 100 norwegischen Autoren, die sich zurzeit auf der Frankfurter Buchmesse befinden. Norwegen hat sich selbst einen Titel gegeben, ein Motto gegeben, nämlich Der Traum in uns, bezieht sich auf ein norwegisches Gedicht. Meine erste Frage an Sie wäre, ist Literaturschreiben eine Variante oder eine Form des Träumens?
Yes, das kann man so sagen. Träume sind für mich sehr wichtig, wenn ich schreibe. Ganz klar. Und es ist auch ein Motto für den norwegischen Auftritt in Frankfurt, der Traum in uns. Das gibt es in zwei Varianten. Auf der einen Seite kann man das so lesen, dass es der Traum in uns ist, der in uns steckt, oder den Traum, den wir tragen. Das ist das englische Motto, we carry, weil das ist ein kollektiver Traum und kein privater Traum. Und Literatur ist ein kollektiver Traum, nach meiner Meinung.
Man könnte, um auf Ihr jüngstes Buch, das auf Deutsch erschienen ist, zu sprechen zu kommen, sagen, dass die Figuren in Ihrem Roman still und zuweilen auch laut einen Albtraum in sich tragen, nämlich den Albtraum des soeben vergangenen Zweiten Weltkriegs. Können Sie damit etwas anfangen?
Ja, ich schreibe eigentlich über alltägliche, mysteriöse Figuren. Ich möchte gerne die Poesie, die Schönheit des Alltagslebens zeigen. Die Geschichte spielt ja in der Nachkriegszeit in Norwegen. Alles Mögliche mangelt, es gibt überall Armut. Es gibt einen sehr großen sozialen, gesellschaftlichen Kampf, der kombiniert mit persönlichen Träumen und mit persönlichen Schicksalen. Das ist die dramatische Kombination, die mir passt, in meinem literarischen Temperament passt.
Für das Publikum, für die Leserinnen und Leser zur Erklärung, worum geht es im Groben in diesem Roman? Angesiedelt in der Nachkriegszeit in Oslo. Zentrale Figur ist ein Junge namens Jesper im Alter von 7 Jahren. Und die Geschichte dieses Jesper mit seinen Eltern, der Vater ist technischer Zeichner, die Mutter hilft beim Roten Kreuz aus, um das dringende und nach wie vor sehr drängende Elend in der Nachkriegszeit beheben zu helfen. Das ist sozusagen der narrative Rahmen des Ganzen. Lars Saabye Christensen, ich würde gern eine kleine Stelle aus diesem Roman zitieren, weil ich glaube, dass sie auch paradigmatisch ist für die Arbeit überhaupt, die Sie literarisch tun. Und zwar ist an einer Stelle zu lesen, Wehmut ist würdig, Wehmut erfordert Disziplin, Wehmut ist das langsamste aller Gefühle. Von welcher Relevanz ist denn dieses langsamste aller Gefühle für das literarische Tun in Ihrem Fall?
I think there's a kind of melancholy.
Ja, das ist in the way I'm writing. Eine Art Wehmut, eine Melancholie in meinem Werk, weil mir vollkommen klar ist, dass ich über Oslo schreiben möchte, die Hauptstadt Norwegen. Aber ich schreibe über Oslo in der Vergangenheit, in einer vergangenen Zeit. Eine Stadt, die es nicht mehr gibt in dieser Form. Und dieser zeitliche Abstand kombiniert mit dem Verlustgefühl, der bewirkt diese Melancholie, diese Wehmut in der Sprache. Aber es ist keine Tragödie. Es ist eine Art von Traurigkeit, die natürlich einfließt in das Narrativ des Romans, das kann man schon sagen. Und das passt auch zu meinem Temperament.
Ich bin ja gebürtige Österreicherin und wenn wir bei der Wehmut sind, es gibt eine herausragende österreichische Autorin, die Sie vielleicht kennen oder auch nicht, Friederike Mayröcker, wurde auch immer wieder als Literaturnobelpreiskandidatin gehandelt. Die wird nicht müde zu sagen, ohne das Gefühl von Melancholie, ohne das Gefühl von auch existenzieller Verzweiflung sei es ihr nicht möglich zu schreiben. Kann das ein Standpunkt sein, mit dem Sie etwas anfangen können?
Ich muss sagen, dass ich jetzt nichts mehr hören kann vom Dolmetscher. Vielleicht beantworte ich jetzt die falsche Frage.
Is it functioning again? Funktioniert es wieder? Hören Sie den Übersetzer?
Ich kann nichts hören, leider. Tut mir leid. Ich höre Sie nur auf Deutsch.
So, shall we start talking in English?
Dann reden wir vielleicht auf Englisch weiter. Das können Sie entscheiden, ja, gerne.
Do you understand
me
when I talk
wenn
German?
Ich Deutsch spreche?
No. Okay. We didn't talk about this detail before.
Das haben wir vorher nicht besprochen.
So, let's change to English then.
Dann wechseln wir mal die Sprache.
I have to apologize for that, but I have no idea what's going
nicht, was
on
behind
the scenes now in
terms Technik.
Of technique. Anyway,
aber egal.
My question,
meine Frage wäre,
we were talking about melancholy.
Wir haben ja über Wehmut gesprochen, Melancholie. Die Frage ist, ob dieses Gefühl der Melancholie notwendig ist für ihr Schreiben. Genau. Das ist notwendig. Ich muss aber auch sagen, dass das Gefühl der Freude und der Energie und des Optimismus ebenfalls vorhanden ist in meinem Roman. Und man kann es auch kombinieren mit einem Gefühl der Melancholie, insbesondere bei dem Jungen, der ja im Mittelpunkt der Geschichte steht, der kleine Junge Jesper, der auch ein melancholischer Junge ist. Und er ist vielleicht repräsentativ für mein Schreiben. Und trotzdem versuche ich, einen Optimismus in das Buch zu bringen. Dieser Optimismus war ja auch ein Fakt in diesen Nachkriegsjahren. Ein starkes Gefühl der Erleichterung, der Freude, trotz der ganzen Armut und des ganzen Mangels.
Why was it important, warum war es wichtig, to focus in this novel on a
sich auf einen siebenjährigen Jungen zu konzentrieren in diesem Roman? Es gibt ja auch andere Figuren. Alle Romane müssen ja irgendwo anfangen. Und ich fange in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an. Und wenn Sie einen Roman schreiben wollen, wo es um die Modernisierung der norwegischen Gesellschaft geht, dann müssen Sie auch mit diesen Zeiten anfangen in Norwegen. Das ist auch der erste Roman von einer Trilogie. Ich folge diesem Jungen, bis er erwachsen ist. Und ich denke, das ist ein guter Ausgangspunkt, 7 Jahre.
I'm not gonna tell the audience,
ich sage dem Publikum natürlich nicht, wie der Roman ausgeht, aber es gibt einen wichtigen Satz am Ende des Romans, würde ich sagen, den zitiere ich auf Deutsch.
Geschichte ist Versöhnung. History is, what is it in English? Reconciliation.
Geschichte ist Versöhnung, genau.
Ja, yeah. Reconciliation. Is history really
ist die Geschichte wirklich Versöhnung?
Is it only possible to talk
oder
about history in form
ist es
of
nur möglich, von Geschichte zu schreiben in der Form der Versöhnung in der Literatur?
In meinem
Roman ist es die Wahrheit, die ich erzähle. Ich erzähle Geschichten, um Dinge zu lösen, Fragen zu lösen. Und deswegen schreibe ich überhaupt. Ich nehme etwas vor, was kaputt ist, und ich möchte es reparieren durch mein Schreiben. Und deswegen ist das auch der letzte Satz im ersten Roman.
Because you said broken to take
Sie sagen,
something
etwas
which
ist kaputt
broken.
Und das reparieren Sie.
Does at the beginning have to be
am Anfang something which is muss am Anfang etwas stehen, was kaputt ist, um dann
does
es dann in Literatur zu verwandeln?
Like
muss
pain.
Am Anfang Schmerz vorhanden sein, yeah, zum Beispiel? Ja, wenn Sie einen Roman mit einer vollkommenen Harmonie beginnen, dann müssen Sie andersrum vorgehen und alles kaputt machen. Oh, sonst ist der Roman sehr kurz. Die meisten meiner Romane fangen an mit einem Mangel oder mit Schmerz, mit unerfüllten Träumen, mit Wehmut oder Ähnlichem. Etwas, was ich reparieren muss, indem ich Geschichten erzähle. Der Roman spielt ja in der Nachkriegszeit. Und interessant daran ist, neben vielen anderen Dingen, dass die Figuren nicht über die Zeit reden, die sie gerade durchlebt haben. War das auch für Sie der interessante Punkt, dass Sie so dieses Thema angegangen sind, dieses Schweigen über das, was gerade passiert ist? Ja, es wäre natürlich sehr langweilig, einen Roman anzufangen, in dem die Figuren über das berichten, was gerade passiert ist. Das wäre sehr langweilig. Und andererseits gab es durchaus auch ein Schweigen in den ersten Jahren nach dem Krieg. Etwas, worüber man nicht sprechen wollte. Man wollte nicht zurückschauen, man wollte nach vorne schauen. Und deswegen hatte man auch diesen Optimismus.
It's placed in Norway, in Oslo.
Der Roman spielt in Norwegen, in Oslo. Sie gehören zu etwa 100 norwegischen Autoren, wie ich sagte, die sich zurzeit hier auf der Buchmesse befinden. Wie fühlt es sich an, einer von so vielen anderen zu sein, die versuchen, etwas zu unserer Literatur hinzuzufügen? Das ist überwältigend, das Gefühl. Aber ich denke nicht so viel darüber nach. Ich sehe mich als lokalen Autor. Ich spreche über bestimmte Stadtteile von Oslo, wo ich selbst aufgewachsen bin. Einige Straßenzüge, Gebäude, Wohngebäude kenne ich persönlich. Und ich wusste von Anfang an, dass Oslo eigentlich mein Universum ist oder meine Landschaft, wie man das ausdrücken möchte. Und ich bin insofern ein sehr lokaler Autor, aber das ist auch möglich. Ich sage nicht, dass ich das erfolgreich geschafft habe, aber es ist möglich, möglichst lokal zu schreiben und dann etwas Universelles daraus zu machen, weil ich über etwas schreibe, das ich kenne. Und das ist ein wichtiger Teil des Handwerks, einen Roman zu schreiben. Ich gehe zurück zu Ihrem neuen Roman. Man könnte sagen, Spuren der Stadt ist ein Denkmal einer verwundeten Stadt. Würden Sie zustimmen? Ja, das kann man so sagen. Oslo war damals sehr arm, sehr schmutzig, alles Mögliche fehlte. Und so fängt der Roman an, in einer Art Chaos, könnte man sagen. Manchmal ist es sehr schwer, genau zu bestimmen, warum man genau so geschrieben hat, diesen Roman geschrieben hat. Das geht vielleicht los mit einem Traum oder mit einem Satz, der einem begegnet, mit einer Metapher zum Beispiel. Es ist schwer, das präzise zu definieren. Aber in diesem Fall kann ich ziemlich oder sehr präzise sein. Als meine Mutter gestorben ist, habe ich unter ihren persönlichen Dingen ein Protokoll gefunden mit den Berichten aller Sitzungen in der lokalen Sektion des Roten Kreuzes in einem kleinen Stadtviertel von Oslo von 1947 bis 1973. Und diese kurzen Berichte, Sitzungsprotokolle, haben mich sehr tief beeindruckt, haben mich sehr tief berührt. Das ist eben diese lokale Hilfswerk und was die damals gemacht haben, das hat mich sehr berührt. Ich wusste sofort, dass das der Ausgangspunkt für einen Roman sein könnte. Nicht die Protokolle selbst, aber alles, was eben nicht im Protokoll steht. Das Leben dieser Frauen und Männer, der Kinder, die eben stattgefunden haben zwischen den Sitzungen des Roten Kreuzes. Und da kommt eben der Roman zum Zug, das Fiktionale zum Zug. Ich musste quasi meine literarischen Protokolle zwischen die tatsächlichen Protokolle schieben. Ich komme zurück zu Jesper und den Figuren, die ihn begleiten im Roman. Der Roman macht eines sehr deutlich. Es gibt zwar Hoffnung natürlich und es gibt auch Glück, aber es gibt Wunden, die nicht geheilt werden können, die einfach bleiben. Und zum Beispiel der letzte Satz im Roman, den haben wir ja erwähnt, da geht es um die Geschichte und die Versöhnung. Aber trotzdem sagt der Roman doch ganz präzis, dass es für manche Dinge eben keine Heilung gibt, dass einiges nicht geheilt werden kann. Ja, mir geht es nur um die Figuren. Diese Romanfiguren, auf die habe ich mich konzentriert. Und diese Figuren sind natürlich keine logischen Figuren. Es gibt viele Mysterien. Das sind ja keine Roboter. Und so habe ich versucht, die Zeit, die sie erleben, aus ihren Augen zu erzählen, aus ihrem Temperament zu erzählen. Und die haben alle unterschiedliche Perspektiven auf das Leben, auf die Gesellschaft. Ein Roman ist ja nichts Ideales. Ein Roman ist auch Chaos, ist auch Träume, unerfüllte Wünsche und so weiter.
How would you describe your relationship
Wie würden Sie
to these,
Ihre Beziehung sort of zu diesen Figuren beschreiben? Ist es eine Art Liebe oder ist es eine Art kümmern um diese Figuren oder stehen Sie im Konflikt mit diesen Figuren, mit Jesper zum Beispiel?
Yes,
ich möchte natürlich gut auf meine Figuren aufpassen, das stimmt schon. Aber wenn man einen so langen Roman schreibt, dann baut man ein Epos auf, eine epische Maschine, und manchmal verselbstständigt sie sich ein bisschen. Man kann nicht alles kontrollieren. Das heißt, man muss hinterherrennen und der Maschine sagen, hey, was machst du denn da? Das ist nicht mysteriös, aber so funktioniert das Schreiben und so funktioniert das Geschichtenerzählen. Eine der Figuren im Roman, die mochte ich so sehr. Vielleicht habe ich jetzt schon 40 Jahre Erfahrung mit dem Romanschreiben und ich habe noch nie eine Figur erfunden, die ich so stark mochte. Und da hatte ich wirklich Angst und ich musste diese Figur loswerden, weil diese Figur zu viel Raum einnahm. Diese Figur ist also nur eine sehr kurze Zeit da, weil ich sie zu sehr mochte.
Which of the figures is
Welche
it?
Figur
is it
the, ist es?
You are not gonna tell us.
Das verrate ich nicht. Aber das ist leicht rauszukriegen.
It stays a miracle.
I once, Bleibt ein you just, Mysterium. About, how the dynamic Sie haben also davon gesprochen, wie die Dynamik ist in einem Roman, wenn man einen Roman schreibt. Ich habe Peter Handke mal gefragt,
if he feels sometimes like God
ob er sich manchmal wie Gott fühlt. Wenn er die Figuren durch den Roman führt, dann möchte ich Sie also auch fragen. Letzte Frage. Fühlen Sie sich manchmal auch wie Gott als Autor? Nein, ich fühle mich nie wie Gott.
That's very far from my way of thinking.
Gott bewahre.
But I
Wenn ich einen Roman schreibe, dann möchte ich den ganzen Roman in einem Bild sehen. Und das gehört vielleicht auch zu meinem Talent. Ich kann meine Augen schließen und dann sehe ich die gesamte Romanstruktur vor mir, alle meine Figuren auf einmal, zu verschiedenen Zeiten. Das ist nicht einfach, aber es geht. Das heißt, ich plane diese Figuren sehr genau. Und dann habe ich aber das Recht, diesen Plänen nicht zu folgen. Vielleicht hat das was mit Gott zu tun.
My really last question,
die allerletzte Frage, weil wir von Gott gesprochen haben. Ich habe mit Ihnen in Forse gesprochen vor ein paar Wochen, zu Herrn Forse gesprochen, und er hat gesagt, es ist nicht möglich, zu schreiben, ohne irgendwie religiös zu sein. Würden Sie zustimmen? Nein. Warum nicht? Das Schreiben ist sehr vielfältig und es ist nicht möglich, das so zu formulieren. Vielleicht ist es für ihn möglich, unmöglich zu schreiben, ohne religiös zu sein, aber das gilt nicht für alle Menschen.
Thank you so much.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Excuse the
Entschuldigen Sie bitte die technischen Probleme. Ich weiß immer noch nicht, was da schiefgegangen ist.
Anyway, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich wäre in diesem Fall, sehr geehrte Leserinnen und Leser, geradezu verleitet, Sie zu bitten, dieses Buch zu lesen. Es lohnt sich auf ganz außergewöhnliche Weise. Thank you so much for having visited us here, Lars Christensen.